Wir sind für Batteriespeicher und geben uns sehr viel Mühe, die natürlich ans Netz anzuschließen. Wir wollen das auch. Diese Flexibilität ist wichtig für die Energiewende. Für Besitzer von Elektroautos ist möglich, es bis zu 720 Euro zu erwirtschaften, wenn man die Flexibilität des Elektroautos dem Gesamtsystem zur Verfügung stellt. Also das entspricht einem Wert von 14.000 Freikilometern pro Jahr. Wir Übertragungsnetzbetreiber machen ja unsere Prognosen für die Netzsicherheit. Und wenn eine Riesenmenge, wir haben jetzt 40 kW zugesagt, wenn jetzt 40 kW an potenzieller Erzeugung oder Last erst kurz vor Echtzeit sich entscheidet, was sie machen, dann ist das wirklich ein ernstes Problem.
Verflucht, kompliziert, trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist heute so, dass wir im November ungefähr 200 Mal in den Fahrplan der Kraftwerke eingeschritten sind.
Wir verlassen uns natürlich nicht auf die französischen Kernkraftwerke in dem Sinne, sondern worauf man sich verlassen kann, ist, dass die Übertragungsnetzbetreiber in ganz Europa sich gegenseitig in schwierigen Situationen helfen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, das werden wir auch immer so tun.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Liebes Publikum, wir reden ja hier in diesem Podcast nicht nur über Batterien, sondern natürlich auch über die gesamte Energiewende, speziell auch über die Stromnetze und was da so in Zukunft passiert, welche Transformation. Und wenn euch das gefällt, dann klickt doch gerne auf Abonnieren und liked diesen Podcast und bewertet ihn auch in eurer Podcast-App. Wir begrüßen heute zwei ganz tolle Gäste vom Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW, und zwar Dr. Jochen Bammert und Marina Schmid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein.
Jochen, du bist Teamleiter innovative Marktlösungen und Produkte, und Marina, du bist Senior Advisor für nationale Politik.
Ja, zu Beginn dieses Podcasts mal ein kleines Plädoyer gerichtet an Deutschlands Netzbetreiber. Liebe Netzbetreiber, ich vermute, ihr habt gerade nicht nur ein heftiges Kommunikationsproblem, sondern ihr seid in einem echten Dilemma. Einerseits müsst ihr die Netzstabilität und die Versorgungssicherheit von Strom gewährleisten. Das ist natürlich eine immense Herausforderung. Und gleichzeitig müsst ihr aber immer mehr volatile Erzeugung und die ganzen Speicher in euer Netz integrieren. Ihr wollt das natürlich selbst voranbringen, also die Energiewende unterstützen, aber andererseits ist das natürlich immer aufwendiger und immer kleinteiliger. Also bremst ihr in vorauseilender Sorge lieber schon jetzt unsere alle Erwartungen und sagt Dinge wie, naja, die ganzen Großspeicher, die Gigawatt an Anschluss begehren, die werden so in der Art sowieso nicht kommen. Dirk Biermann von 50 Hertz hat hier im Podcast gesagt, wir reden nur von einem Gigawatt an Großbatterien im 50-Hertz-Netz.
Wir haben bisher an unserem Netz genau eine Großbatterie. Mehr sind es nicht, eine Großbatterie.
Da habe ich nur gedacht, ja, das ist deine Herausforderung, dort mehr Großspeicher ans Netz zu lassen. So, und jetzt müsst ihr mir mal helfen, liebe Netzbetreiber. Ich kann und ich will es auch nicht verstehen, warum nicht ihr in vorderster Front genau dafür kämpft. Also für mehr Großbatterien am Netz und für effektive Netzdienlichkeit. Warum? Naja, mit jedem verstrichenen Monat, in dem Privathaushalte und Unternehmen sich jetzt mehr und mehr autark machen mit eigenen Batteriespeichern behind the meter, da macht ihr euch doch mehr und mehr obsolet. Jede Kilowattstunde, die nicht über euer Netz läuft oder in der Zukunft, da fehlt euch doch dann irgendwann Umsatz. Also Jochen, ganz konkret, warum setzt ihr euch denn jetzt nicht für einen zügigen Anschluss der vielen Großbatterien ganz konkret am Transnet BW-Netz ein? Vielleicht habt ihr da ein Kommunikationsproblem, keine Ahnung. Jochen, beginn mal.
Ja, ich glaube, das ist ein Kommunikationsproblem, denn wir tun schon viel. Wir sind für Batteriespeicher und geben uns sehr viel Mühe, die natürlich ans Netz anzuschließen. Wir wollen das auch. Diese Flexibilität ist wichtig für die Energiewende. Und da muss man auch klar sagen, wir haben ja im Laufe des Jahres schon insgesamt als vier Übertragungsnetzbetreiber 40 Gigawatt an Batteriespeichern Zusagen erteilt. Das ist eine große Menge, die jetzt als Netz kann. Und das ist schon eine große Veränderung. Also wir sind auf jeden Fall auf der Seite, die versucht, die Energiewende möglich zu machen. Wir sehen uns selber auch als Enabler einer sicheren Energiewende. Und da gehört es halt auch dazu, sich dafür einzusetzen, dass alle neuen Player rechtzeitig ans Netz kommen, insbesondere die, die der Energiewende gut tun.
Marina, wie siehst du dieses Kommunikationsproblem? In der Öffentlichkeit nehme ich die Übertragungsnetzbetreiber eher als Bremse wahr. Wie siehst du das?
Ich glaube, wir sind manchmal zu bescheiden im Kommunizieren dessen, was eigentlich schon vorangeht. Also da möchte ich einfach nochmal verdeutlichen, was Jochen eben auch gerade weitergegeben hat. 40 GW Netzanschluss. Zuschusszusagen sind ja bereits da. Das ist wirklich eine enorme Größe. Vielleicht auch nochmal, um eine Relation zu geben, bei der Kraftwerksstrategie sprechen wir gerade von 12,5 GW. Also es ist wirklich viel und insofern glaube ich, dass wir da auch sehr viel gute Nachrichten bringen können. Und ich nehme die Teams bei uns als super engagiert wahr, die eben auch die Netzanschlussbegehren bearbeiten. Da haben wir tatsächlich eine Herausforderung und die ist vielleicht auch noch gar nicht so in der öffentlichen Debatte publik. Wir sind heute in einem Netzanschlussverfahren, das sich auf Kraftwerke zuschneidet. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Kraftwerke sind so Rieseninvestitionsprojekte, dass die jetzt in der Vergangenheit nicht so häufig vorkamen. Bei Speichern ist der Fall, dass wir einfach gerade sehr viele Speicheranfragen haben und dieses Verfahren passt einfach auch nicht mehr. Da haben wir das sogenannte Windhundverfahren. Also jeder, der schnell ist, kommt als erstes dran. Und wenn wir jetzt eben dieses knappe Gut Netzanschlüsse haben, dann kommt einfach nochmal die Dimension auch dazu, wer soll es denn kriegen? Also brauchen wir so viele Batterien im Netz? Batterien können natürlich auch die Energiewende günstiger machen, weil sie Spitzenpreise minimieren, weil sie vielleicht auch beim Redispatch in Zukunft eine Rolle einnehmen können. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Thema, dass heute der Rahmen für Systemdienlichkeit noch nicht da ist. Und wenn eben dann ein Batteriespeicher konkurriert mit einem Industrieunternehmen, das eine Erweiterung plant, konkurriert mit KI-Unternehmen, die eben neue Geschäftsmodelle für uns bringen, die wir auch so dringend brauchen als deutsche Volkswirtschaft, oder eben die Rechenzentren, die wir auch in Deutschland brauchen. Ich glaube, da muss man dann einfach auch dieses Spannungsfeld sehen, in dem wir uns bewegen. Und wir werben tatsächlich da auch bei der Politik, dass da ein Interessensausgleich passiert, weil wir denken, den braucht's, weil anders wird die Energiewende nicht zum Erfolg geführt werden können, weil ihr Erfolg basiert auf dem gesellschaftlichen Konsens.
Das ist ein ganz spannender Punkt, weil man hört natürlich immer dann irgendwelche Zahlen, ja, wir investieren so und so viel pro Jahr in den Netzausbau. Gleichzeitig ist es ja schon so, dass der Netzausbau relativ langsam geht, ne? Also das ist ja jetzt schon eine sehr lange Periode irgendwie, in der das Netz eigentlich ausgebaut werden soll, aber es doch nicht wirklich, wir sind eigentlich nicht da, wo wir eigentlich sein wollten. Könnt ihr vielleicht mal darstellen, wo drückt denn da der Schuh? Also was sind die ganz konkreten Probleme? Wir haben natürlich jetzt irgendwie die Leitungen, die da auch lange Zeit unter der Erde verlegt werden sollten. Das ist natürlich sowas, was einem als erstes einfällt, was dann länger dauert im Zweifelsfall, aber stellt es mal aus eurer Sicht dar, Marina, wo ist da das Problem?
Also vielleicht einfach auch nochmal die langen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wir hatten zum Beispiel bei Südlink die erste Erwähnung im Netzentwicklungsplan ungefähr vor mehr als 10 Jahren. Aber der Weg dorthin, also dass dann wirklich auch Infrastruktur gemacht wird, ist in Deutschland einfach sehr lang. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, den man hier anbringen kann. Der zweite Punkt hat auch damit zu tun, wir haben ein ganz großes Projekt Energiewende gerade vor uns. Es sind eben sehr viele Leitungen, die jetzt gebaut werden müssen. Und da hat das Ganze auch was mit Lieferketten zu tun. Das heißt also, auch hier laufen wir in eine Engpasssituation rein. Wir wollen Deutschland klimaneutral machen. Gleichzeitig kommen wir jetzt eben mit so vielen Aufträgen auf den Markt, dass es die Lieferketten parallel nicht abarbeiten können. Und da sind wir auch dabei, eben Vorschläge zu machen, wie das günstiger gelingt. Also zum Beispiel, indem man Projekte nach Nutzen staffelt und damit auch die Lieferkette entlastet. Das ist sozusagen ein Punkt, wo wir eben auch die Kosten runterbringen wollen. Ein zweiter Punkt ist für uns, dass wir die neuen DC-Leitungen zukünftig nicht mehr als Erdkabel verlegen wollen, sondern in Freileitungsbauweise. Auch da könnte man sparen. Und Patrick, weil du vorher noch mal gefragt hast, wo könnte ein weiterer Beitrag sein, die Energiekosten zu senken? Das sehen wir auch im Thema Flexibilität. Da sind wir eben ganz stark drin, dezentrale Haushaltsflexibilität auch für die Stromnetzstabilisierung einzusetzen. Und da haben wir ein Konzept, wo wir heute auch ganz so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen erzählen wollen. Das Konzept heißt Redispatch 3.0. Und das könnte dafür sorgen, dass eben bis 2030 1 Milliarde Euro eingespart werden kann. Und das ohne zusätzliche Assets zu bauen. Auch das finde ich eine gute Nachricht für die Energiewende.
Lass uns über Versorgungssicherheit sprechen, Marina. Das European Network of Transmission System Operators for Electricity, also das Verbundnetz von Stromnetzbetreibern, das gibt ja immer diesen Bericht raus, ERAA. Kannst du da uns mal einen Überblick geben? Wie geht's den Netzbetreibern in Europa in puncto Versorgungssicherheit? Was steht in diesem Bericht drin?
Derzeit haben wir eines der höchsten Versorgungssicherheitsniveaus auf der ganzen Welt. Und das ist, glaube ich, auch mal eine gute Nachricht für diesen Standort. Und in was lässt sich das denn bemessen? Wir haben in Deutschland 2024 in ungefähr 12 Minuten die Verbraucher nicht zu jeder Zeit mit Strom versorgen können. Da gab es eben Unterbrechungen. Wenn man das jetzt mit anderen Volkswirtschaften vergleicht und USA wird immer als Wettbewerber genannt, dann ist es ja so, dass die USA das in 611 Minuten je Verbraucher nicht geschafft hat. Was heißt das jetzt konkret? Also ihr alle habt ein Eisfach zu Hause. Wenn ich jetzt quasi zu Hause abtaue, dann sind 11 Minuten nicht lang. Ich kann wenn ich da aus dem Gefrierfach Waren rausnehme, die nach 11 Minuten unbeschadet wieder reinnehmen. Wenn jetzt aber 10 Stunden Produkte nicht mehr in der Kühlung sind, wie das dann in den USA sein kann, dann habe ich ein wirtschaftliches Problem, einen wirtschaftlichen Schaden. Und man kann das ja dann auf Produktionsprozesse und andere Ebenen auch runterdeklinieren. Das heißt also, da erstmal die gute Nachricht. Heute ist es ein gutes Ausgangsniveau. Der ERA sagt eben für die nächsten Jahre voraus, dass in ganz Mitteleuropa die Situation entstehen wird, dass eben nicht zu jeder Stunde die Nachfrage unter bestimmten Umständen bedient werden kann. Was heißt das für Deutschland konkret? Wir sehen schon 2026 erste Probleme und 2028 dann ein Peak. Der ERA sagt für 2028, dass in 19 Stunden die Nachfrage nicht gedeckt werden kann. Jetzt hier auch nochmal die Relation. In Deutschland haben wir den gesellschaftlichen Konsens, dass das Versorgungssicherheitslevel, was wir erwarten dürfen, bei 2,77 Stunden liegt. Das heißt also, da wäre der Versorgungssicherheitsstandard enorm gerissen. Und damit das nicht kommt, müssen wir heute eben dagegen arbeiten, Maßnahmen treffen, um eben das hohe Gut der Versorgungssicherheit auch in Zukunft zu gewährleisten.
Ja, gutes Stichwort. Was wären denn die Maßnahmen jetzt in Zukunft? Was wären die Instrumente, die man jetzt hat in dieser Energiewende, um dem vorzubeugen, dass wir genau dieses Level an Versorgungssicherheit auch weiterhin dann in Zukunft genießen dürfen?
Also im europäischen Kontext wird ein Instrument am häufigsten sozusagen umgesetzt und das sind Kapazitätsmechanismen. Auf deutscher Ebene wird ja eben gerade die Kraftwerkstrategie diskutiert. Da gab es im Koalitionsausschuss vor 2 Wochen auch nochmal eine Neuerung. Da wurde publiziert, wie die Kraftwerkstrategie 2.0 unter der neuen Regierung aussehen wird. Und da gibt es eben Potenzial für den Neubau von Kraftwerken, aber auch von Speichern. Und wenn wir dann an die Kraftwerkstrategie anschließen, mit einem technologieoffenen Kapazitätsmechanismus, gibt es eben auch für verschiedene Technologien die Möglichkeit, dieses System dann resilienter zu machen und einen Beitrag zu leisten.
Ja, Jochen, wie beurteilst du das? Sind das diese Kraftwerkstrategie, sind das schon die Maßnahmen, die in Zukunft wirklich dann auch zu einer ähnlichen Versorgungssicherheit wie heute beitragen?
Ja, ich denke schon. Früher hatte man gedacht, dass die Börsenpreissignale mit diesen hohen Schwankungen eine Art Barometer sind, der auch dazu führt, dass potenzielle Kraftwerksbetreiber diese Signale so interpretieren können, dass sie sagen, es lohnt sich noch ein zusätzliches Kraftwerk zu bauen. Der eigentliche Mechanismus unseres Strommarktdesigns ist ja so, dass sich an den Strommärkten Angebot und Nachfrage jederzeit treffen können und dass so die Nachfrage gedeckt ist und wir keine Versorgungsengpässe erleiden müssen. Jetzt muss man aber auch sagen, durch diese ganzen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, funktioniert diese Grundidee des Energy-Only-Markets, die dahinter steckt, nicht mehr so. Das ist europaweit auch akzeptiert. Deswegen hat man auch sich dazu entschlossen, rechtlich Schritte einzuleiten, die solche Mechanismen wie Kapazitätsmärkte halt erlauben. Und ich glaube schon, dass es ein wichtiger Beitrag ist, zumindest für die nächsten Jahre, so einen Mechanismus zu schaffen, um einen Anreiz zu bekommen, für Kraftwerke, die sonst aus dem Markt heraus alleine nicht finanziert werden müssen und die genau dann da sind, wenn man sie braucht, nämlich in sehr kritischen Situationen, wo die Versorgungssicherheit gefährdet ist.
Ja, vielleicht nochmal zum Verständnis. Diese Versorgungssicherheit, ist das jetzt eigentlich eher eine Sorge der Verteilnetzbetreiber oder bei euch der Übertragungsnetzbetreiber?
Das ist eher eine Frage für uns Übertragungsnetzbetreiber. Es ist so, wenn man aus der gesetzlichen Brille draufschaut, dann gibt es das Energiewirtschaftsgesetz in Deutschland mit ein paar Paragraphen und da ist auch klar geregelt, dass die Übertragungsnetzbetreiber hier eine wichtige Rolle haben für die Gesamtsystemstabilität. Und da sind wir stärker in der Pflicht als die Verteilnetzbetreiber. Ich würde nochmal differenzieren. Ich glaube, insgesamt ist der Grundgedanke bei unserem System, dass die Versorgungssicherheit vor allem über die funktionierenden Strommärkte sichergestellt wird. Und wenn das nicht mehr geht, brauchen wir Kapazitätsmechanismen. Die Netzstabilität und die Systemsicherheit, das ist dann vor allem auch unser tägliches Doing, das zu überwachen. Die Verteilnetzbetreiber haben aber auch eine wichtige Rolle, denn in Zukunft wird ein Großteil der Anlagen, die dazu beitragen können, die Erneuerbaren, die Speicher, die neuen Lasten in deren Netz sein. In unserem Netz, wo früher die ganzen großen Kraftwerke waren, die werden abnehmen. Das heißt, auch die haben eine wichtige Rolle. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Verteilnetzbetreiber und wir sehr gut zusammenarbeiten. Also das Thema Übertragungsnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber, Koordination wird immer wichtiger in dem Zusammenhang.
Marina, jetzt mal ganz ohne Polemik. Also ich erinnere mich in meinem Leben an genau zwei Stromausfälle, beide in den 1990er Jahren, damals noch in Flensburg gelebt. Da ist ein Kohlekraftwerk, glaube ich, zweimal hintereinander ausgefallen. Hand aufs Herz, wie groß ist denn jetzt eigentlich wirklich diese oft zitierte Sorge eines Blackouts oder dieser Kaskade, die Jochen gerade beschrieben hat, dass dann irgendwann großflächig irgendwelche Netze ausfallen? Ist das nicht eigentlich super unwahrscheinlich?
Also wir tun alles dafür, dass es super unwahrscheinlich bleibt, aber das Thema Systemsicherheit ist aktueller denn je. Und wir tun alles dafür, dass eben Systemsicherheit erhalten bleibt. Warum? Ihr habt es vielleicht auch in den Nachrichten Anfang Jahr gesehen, da hat uns ein Thema als Übertragungsnetzbetreiber sehr beschäftigt. Und das war der Blackout in Spanien und Portugal. Und das ist sozusagen die erste Dimension der Systemsicherheit, auf die ich eingehen will, nämlich eine technische Dimension. Da ist das Stromnetz komplett ausgefallen für mehr als einen Tag. Und natürlich sind wir da sehr stark auch im Austausch mit den europäischen Kollegen, weil aus so einem Vorfall kann man sehr viel lernen. Und alles, was wir da für uns mitnehmen können, damit das eben in Deutschland nicht passiert, wollen wir dann auch mitnehmen.
Wir untersuchen das noch genau, aber es ist so, das Stromsystem selber ist auch ein elektrisch schwingendes System. Und es gab zu dem Zeitpunkt am 28. April auf einmal unvorhergesehenerweise sehr große Schwingungen, die die Stabilität der Stromübertragung in der Netzregion gestört hat. Die Maßnahmen der dort verantwortlichen Netzbetreiber haben leider nicht ausgereicht, um das zu stabilisieren. Es kam anscheinend dazu, dass dann manche Anlagen sich vom Netz getrennt haben und somit hat sich dieser Effekt wie eine Kaskade verschlimmert bis zu einem regionalen Ausfall der Versorgungssicherheit, einem Blackout über mehrere Stunden. Das ist der erste große Vorfall, den wir seit über 20 Jahren im System hatten. Was ich aber auch bemerkenswert finde, ist, dass der Netzwiederaufbau danach echt gut geklappt hat. Das Thema Netzwiederaufbau ist etwas, was wir Übertragungsnetzbetreiber ständig vorbereiten, Trockenübungen machen. Und jetzt haben wir gesehen, dass es leider auch in der Praxis nochmal notwendig war. Aber zu sehen, dass diese Pläne, die wir hatten, funktioniert haben, ist sehr wichtig. Wir haben dort auch mit einzelnen Kraftwerken einzelne Teilnetze hochgefahren, haben Teilnetze zusammengebracht, synchronisiert, haben die ganze Region wieder stabilisiert und dann später sind wir wieder in den marktlichen Betrieb übergegangen. Ab einem gewissen Zeitpunkt war alles so stabil, dass die Strommärkte wieder greifen konnten. Also diesen Weg haben wir auch einmal in der Praxis beschritten.
Die zweite Dimension, die wir jetzt einfach auch stärker sehen, ist eine sicherheitspolitische Dimension. Wir haben in Berlin einen Stromausfall gehabt, der tatsächlich über mehrere Tage ging, der auf einen Sabotageakt zurückzuführen war. Und ich glaube, da muss man sich auch nochmal vor Augen halten, dass wir insgesamt eben auch mit dem Stromsystem verwundbar sind. Die moderne Gesellschaft hängt eben von Strom ab. Und da muss man, glaube ich, dann in einem Zustand auch zwischen Krieg und Frieden ein besonderes Auge drauf werfen.
Ja, wir haben euch mal eine Frage von einer E-Mail von Martina Hinze mitgebracht. Ich zitiere mal gerade: Wir waren bei 50 Hertz in der Netzleitstelle zu Besuch. Da wurde mir erst klar, wie verflucht kompliziert diese Redispatch-Maßnahmen in Zukunft noch werden. Hoffentlich bleiben die Netze stabil, schreibt sie. Marina, kannst du das mal näher erläutern und uns vielleicht auch mal so mitnehmen hinter die Kulissen und so einen Einblick geben so in eure Leitstellen? Wie sieht's denn da aus? Was passiert denn dann da?
Verflucht, kompliziert, trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist heute so, dass wir im November ungefähr 200 Mal in den Fahrplan der Kraftwerke eingeschritten sind. Und wenn man mit den Kollegen redet, die schon lange bei uns im Haus sind, geht man 14 Jahre zurück, eben nur 2-3 Mal im Jahr eingreifen musste. Und die zweite Veränderung hat auch mit dem realen Leben zu tun. Ich glaube, das hat jeder von uns auch schon mitgekriegt. Also ich zum Beispiel bin eine leidenschaftliche Wanderin. Und wenn ich in die Berge gehe, das war jetzt im Sommer ein paar Mal der Fall, guck aufs Wetter, dann habe ich oft jetzt die Situation gehabt, dass eben die Wettervorhersagen nicht gestimmt haben. Und wenn man das jetzt auf Stromnetz überträgt, dann haben wir einfach die Situation, dass es ganz schnell zu unvorhergesehenen Themen kommen kann. Wir hatten vor ein paar Jahren eben die Situation, dass ein lokales Gewitter in Baden-Württemberg aufgetreten ist. Und ursprünglich waren eben 1600 Megawatt gemeldet als Erzeugung aus PV. Anlagen. Und diese Erzeugung kam nicht. Und wenn man das auch nochmal in Relation setzt, dann war das eine Erzeugungsleistung von 3 bis 4 Gaskraftwerken. Und das ist wirklich schon enorm. Damit kann man eine Stadt wie Nürnberg oder Hannover versorgen. Und wenn wir dann öfters in solche Situationen kommen, weil eben unsere Prognosen, die natürlich etwas komplizierter sind als Bergfacts im Hintergrund, dann nicht stimmen, dann muss einfach sehr kurzfristig gehandelt werden, damit das Stromnetz stabil bleibt.
Jetzt geht die nächste Frage an Jochen. Da schreibt unser Hörer Matthias Behntke: Falls ihr noch einmal geladen, also es geht an Daniel und mich, falls ihr noch einmal mit einem Übertragungsnetzbetreiber sprecht, macht denen bitte klar, dass dezentrale erneuerbare Energienkraftwerke ohnehin besser die Systemsicherheit gewährleisten können als fossile zentrale Kraftwerke beziehungsweise französische Atomkraftwerke, die auch gerne mal aussetzen. Ja, Jochen, jetzt kann ich dir nichts klar machen. Du bist der Experte, aber was sagst du?
Ja, also wir verlassen uns natürlich nicht auf die französischen Kernkraftwerke in dem Sinne, sondern worauf man sich verlassen kann, ist, dass die Übertragungsnetzbetreiber in ganz Europa sich gegenseitig in schwierigen Situationen helfen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das werden wir auch immer so tun. Wir haben bei uns in Wendlingen unsere Hauptstadtleitung. Das ist eine riesen Leinwand. Das sieht aus wie so eine NASA-Kontrollzentrum. Das sind 3 Arbeitsplätze davor. Einer davon, der auch die ganze Zeit 24/7 besetzt ist, die sogenannte Betriebsführung oder Systemführung, der schaut immer in die Zukunft und antizipiert, was ist denn morgen, übermorgen, den nächsten Tag am Netz los. Und wenn er dann sieht, wir laufen dann Problemwertmaßnahmen vorbereitet. Und darauf kann man sich verlassen. Also ich schlafe sehr ruhig, ich habe kein Notstromgerät im Keller. Diese Sachen funktionieren. Und ja, was auch in der Frage des Hörers drin war, ist: In Zukunft wird es auch wichtig sein, dass erneuerbare Energien ihren Beitrag leisten zur Versorgungs- und Systemstabilität. Bei manchen Dingen funktioniert das schon sehr gut. Zum Beispiel bei PV-Anlagen mit den Wechselrichtern, da kann man schon einiges an Systemstabilität herausholen. Wenn man ehrlich ist, bei Windenergieanlagen ist es in manchen Situationen noch ein weiter Weg. Die sind technisch noch nicht so weit. Das bedeutet, wir wissen schon, worauf wir uns verlassen können. Es sind nicht die französischen Kernkraftwerke per se, sondern wir haben den ganzen Werkzeugkasten und vor allem haben wir auch sehr gut ausgebildete Leute in der Systemführung sitzen, die 24/7 darauf aufpassen.
Gut, dann kommen wir an dieser Stelle, Marina und Jochen, zu eurem konkreten Netz Transnet BW. Ja, kannst du das mal ganz kurz vorstellen, Marina? Was hat es denn jetzt mit eurem Netz auf sich? Gibt es da spezielle Wettersituationen, die besonders kritisch sind? Ich glaube, Leon Hirt hat in diesem Podcast schon einmal dieses ganz typische Phänomen. Wir haben Windenergie im Norden, im Süden kaufen die Leute wegen billigen Strompreisen dann eben Strom ein und wir exportieren gleichzeitig noch nach Frankreich oder in die Schweiz. Kannst du dieses Problem ganz konkret auf euer geografisches Gebiet mal zurückführen?
Die Folge habe ich übrigens auch gehört und die war sehr spannend. Genau, vor allem auf unser Netzgebiet bezogen ist das Thema Starkwindlage dann das passende Beispiel, denke ich. Und zwar, wenn ich jetzt eine Batterie beispielsweise bin, ein Batteriespeicher und in Süddeutschland stationiert bin, kann es einfach sein, dass ich am Strommarkt dann eben günstig Energie einkaufen kann, wenn eben viel Energie im Norden produziert wird. Und wir haben dann aber das Problem, dass eben der Leitungsausbau in Deutschland noch nicht so weit vorangeschritten sind, dass wir eben diese Transportkapazität zur Verfügung stellen können und diesen Strom ohne Engpässe, ohne entsprechend auch die Leitungen zu überlasten, nach Süddeutschland zu bringen. Was machen wir dann in Baden-Württemberg? Zum einen wird dann im Norden abgeregelt und in Süddeutschland ist es dann oft so, dass eben Gaskraftwerke hochgefahren werden, um dann eben ja die Verbraucher dann zu versorgen. Das ist jetzt hier wahrscheinlich auch ein nicht gewollter Effekt, dass wir sozusagen dann die Speicher mit nicht grüner Energie versorgen. Das sollte sich dann, ich sag mal, etwas besser regulieren oder besser darstellen, wenn eben auch der Netzausbau dann weiter vorangeschritten ist.
Ja, Jochen, wir haben in diesem Podcast die Diskussion um die Strompreiszonen hier schon häufig geführt. Da wurden ja unterschiedliche Ansichten so kundgetan. Einerseits die einheitliche Strompreiszone verteidigt, aber gleichzeitig auch häufig, gerade von der Wissenschaftsseite, doch 3 bis 5 Preiszonen ins Gespräch gebracht. Wie seht ihr das als Übertragungsnetzbetreiber?
Das ist wirklich eine große Frage, die öfter diskutiert und besprochen wird. Das wird es auch noch in Zukunft. Eines vorweg, die Transnet BW ist für die Beibehaltung der deutschen Strompreiszone. Das muss man natürlich erklären. Die Hoffnung bei einer Teilung der Gebotszone ist, dass man einerseits einen Anreiz setzt, dass Erzeugung und Lasten zukünftig sich netzdienlicher verorten, wie wir es vorher gesagt haben. Also ich wähle den Standort vielleicht in einer Regelzone, wo es der Strom potenziell teurer ist, baue ich da dann neue Kraftwerke. Und an der Stelle sind wir der Meinung, dass diese Hoffnung sehr wahrscheinlich nicht erfüllt wird. Wir sehen das an anderen Ländern, wo es Strompreiszonen gibt. Da kann man jetzt nicht deutlich sehen, dass in den teuren Gebotszonen mehr Kraftwerke zum Beispiel gebaut werden. Der zweite Wunsch bei der Teilung der Gebotszone, der ist aus meiner Sicht wesentlich valider, denn der zielt darauf ab, dass die Einspeisung und die Last, die Engpässe, die es im Netz ja auch gibt, es ist keine Kupferplatte in Deutschland, besser abbildet und somit Redispatch-Maßnahmen vermieden werden. Und das ist auch wirklich so. Also ich glaube, eine Strompreiszonenteilung wird diesen Effekt bringen. Die Frage ist, ob der Nutzen, den wir damit hinkommen, erwirtschaften, dem Aufwand entgegensteht. Und das glauben wir nicht. Also wir haben gerade Redispatch-Kosten im letzten Jahr von 2024 von 2,7 Milliarden Euro gehabt. Dieses Jahr werden wir in einer ähnlichen Größenordnung sein. Das ist nicht wenig. Da wollen und müssen wir was machen. Die Einführung einer Strompreiszone ist aber ein Prozess, der wahrscheinlich 4 Jahre dauert, der sehr viel Aufwand hat und sehr viele Sekundäreffekte hat. Er verunsichert die Wirtschaft, ist negativ für gewisse Investitionsanreize und wir glauben, dass da Aufwand und Nutzen nicht zusammenpassen. Wir müssen aber andere Maßnahmen noch hinzufügen, damit das Ganze in Zukunft effizienter bleibt.
Wir sind mitten in der Transformation. Und was heißt das? Also wir bauen gerade eben sehr aktiv an den Netzen. Und je mehr Netzausbau entsprechend voranschreitet, desto stärker werden natürlich auch die Netzengpässe wandern. Und wenn ich jetzt heute an der Gebotszonenkonfiguration schneide, dann habe ich einfach die Situation, wie bei einem Radrennen würde man ja auch nicht mitten in der Kurve das Rad wechseln, sondern würde quasi schauen, dass man irgendwo auf sicherer Strecke ist. Und das ist nochmal ein Punkt, der mir wichtig ist mitzugeben. Und das Zweite, was vielleicht auch nochmal wichtig ist und was viele vielleicht auch nicht wissen, also es gibt auch keinen Prozess, der jetzt sozusagen vorsieht, ich sag mal, in 2, 3, 4, 5 Jahren ist der nächste Bidding Zone Review. Das heißt, also wir wissen nicht, wann dann das nächste Mal an Marktgebieten geschnippelt wird. Und das kann dann einfach auch nochmal zu Planungsunsicherheit und zu weniger Investitionen führen. Und ich glaube, bei diesem großen Megaprojekt Energiewende ist sind Unsicherheiten einfach zu vermeiden.
Ich kann nur dazu sagen, es gibt ganz viele Länder, die das heute schon tun. Die ganzen skandinavischen Länder, Italien zum Beispiel, die machen das ja auch nicht aus Spaß. Insofern, je mehr ich mit Leuten rede, desto mehr Meinungen kommen am Ende irgendwie bei rum. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr so ein bisschen beeinflusst seid von der baden-württembergischen Regierung, vor allem von dieser Studie, die da ja im Raum steht, dass es am Ende dann doch nicht so förderlich ist für das Ländle da im Süden.
Nein, nur weil es sehr wahrscheinlich sein wird, dass in Süddeutschland die Preise für Verbraucher hochgehen, das ist für uns kein Argument zu sagen, wir sind gegen die Gebotszone. Also unsere Argumentation hat einen anderen Hintergrund.
Jetzt sprechen wir mal über euer Projekt Octoflex BW. Da macht ihr ja schon ganz tolle Geschichten, was diese Flexibilität angeht. Da geht es um bidirektionales Laden von E-Autos. Jochen, ihr betreibt dieses hochspannende Projekt, wo E-Auto-Besitzer heute schon euer Netz da in Baden-Württemberg stützen können. Stell das bitte mal vor.
Es ist so, wir sind daran interessiert, zum einen die Systemdienstleistungskosten, die Redispatch-Kosten zu senken. Und zum anderen ist es so, wir sind daran interessiert, neue Flexibilitäten für Redispatch, für Systemdienstleistungen zu erschließen. Und Elektroautos, Wärmepumpen, Heimspeicher, all das, was jetzt aus unserer Sicht EDA-Flexibilität ist, was ins System kommt, wird da helfen. Das Projekt Octoflex BW ist da echt spannend und zurzeit das am weitesten fortgeschrittene Projekt in dieser Hinsicht in Deutschland. Was machen wir da? Unser Partner Octopus Energy ist mit uns in eine Kooperation gegangen und wir bekommen von Octopus Energy mehrere hundert Elektroautos, die bei uns in Baden-Württemberg in Privathaushalten stehen. Und diese Elektroautos werden normalerweise anhand eines Optimierungsalgorithmus nachts geladen, wenn die Börsenpreise am günstigsten sind. Das ist schon mal per se für die Besitzer eine gute Sache. Jetzt haben wir noch etwas hinzugefügt, und zwar, wenn die Netzsituation kritischer ist bei uns, dann würden wir den Ladevorgang dieser Elektroautos einfach um 1-2 Stunden vor oder zurück verschieben, ohne dass es die Besitzer merken, also es gibt keine Komforteinbuße, trotzdem tun wir was Gutes fürs Netz. Und das ist der Grundgedanke, der da drin steckt. Das Besondere an dem Projekt ist, es ist kein F&E-Projekt, es ist so aufgebaut, dass es skalierbar ist, es ist sicher, es erfüllt die Standards und es senkt auch die Redispatch-Kosten. Da sind wir schon sehr weit. Wir werden das im nächsten Jahr auch vorantreiben und noch weitere solcher Projekte starten, unter anderem im Rahmen von diesem großen Projekt Dataflex, was als nächstes kommt.
Was braucht man noch für Voraussetzungen, jetzt abgesehen natürlich von einem E-Auto, was diese Fähigkeit hat zu Vehicle-to-Grid?
Wir suchen tatsächlich noch weitere E-Mobilisten, die mitmachen wollen. Wie kann man mitmachen und das Stromnetz stabilisieren? Man braucht ein E-Auto, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Man bräuchte im zweiten idealerweise einen Smart-Meter-Gateway-Anschluss. Wenn das nicht der Fall ist, ist es aber auch über Octopus möglich nachzurüsten. Und man braucht einen Vertrag bei Octopus, der heißt Intelligent Octopus. Und der ermöglicht eben das, was Jochen gerade auch erklärt hat, dass im Hintergrund, also quasi du steckst dein E-Auto an, im Hintergrund, während du schläfst, wird dann quasi dann geladen, wenn es das Netz entlastet. Und das ist, glaube ich, ein ganz tolles Teil, weil es eben deinen Komfort nicht beeinträchtigt, du weiterhin pünktlich zur Arbeit fahren kannst, weil da ist quasi auch die Restriktion, die wir vorgeben, dass dann das E-Auto geladen ist, damit du eben auch zur Arbeit kommen kannst. Und das Dritte ist, du tust was Gutes für die Gesellschaft, weil du eben auch das Netz stabilisierst. Auf deine Frage nochmal einzugehen, wie viel sind heute schon dabei? Wir sind jetzt bei circa 500 Usern, möchten bis Ende Jahr auf 1000 kommen. Und wenn ich jetzt in eure Followerschaft gucke, glaube ich, dass das noch viel, dass da noch viel mehr Potenzial da ist. Also alle, die jetzt in Baden-Württemberg zuhören, bitte gerne auf Octopus zugehen und mit uns gemeinsam die Energiewende voranbringen.
Marina, was kann ich denn so pro Kilowattstunde so erwarten als E-Auto-Einspeiser? Was gibt's da als Vergütung?
Du als User gibst Octopus die Möglichkeit, eben mit deiner Flexibilität Gewinne zu erwirtschaften und bekommst damit einen günstigeren Strompreis.
Um da auch mal ein paar Zahlen zu nennen, aus einem anderen sehr guten Projekt, wo die Kollegen von Tenet, mit denen wir eng zusammenarbeiten, dran sind, habe ich jetzt auch die Zahlen gehört, dass zum Beispiel bei bidirektionalen Laden für Besitzer von Elektroautos es möglich ist, bis zu 720 Euro zu erwirtschaften, wenn man die Flexibilität des Elektroautos dem Gesamtsystem zur Verfügung stellt. Also das entspricht einem Wert von 14.000 Freikilometern pro Jahr. Ich glaube, das sind auch einfach Dinge, die wichtig sind. Es muss nicht nur Spaß machen und komfortabel sein, sondern es muss sich auch ein Stück weit lohnen. Da sind wir uns auch einig und das versetzen wir uns auch ein als Transnet BW.
Dann sprechen wir an dieser Stelle, Marina, nochmal über eure Flexibilitäten, die ihr ja immer so anpreist, und auch über Redispatch 3.0. Jetzt stellen wir uns mal vor, eines Tages werden tatsächlich viele dieser angesagten Großbatterien in Baden-Württemberg realisiert werden. Diese Großbatterien könnten dann anteilig sozusagen einzelne Gaskraftwerk-Services ersetzen. Andererseits wissen wir dann natürlich auch, dass da ein paar Großbatterien dabei sein werden, die vielleicht auch am Strommarkt partizipieren möchten, also an diesem Arbitragehandel und dann tatsächlich zusätzliche Herausforderungen für euch bedeuten würden.
Das Szenario, Patrick, das du gezeichnet hast, ist zumindest mal relevant und wir machen uns natürlich jetzt schon Gedanken, dass ab einer gewissen Durchdringungsgröße der Batteriespeicher wir aufpassen müssen. Denn was ist das Besondere bei Batteriespeichern? Die Betreiber dieser Speicher werden in Zukunft sehr kurz vor Echtzeit erst entscheiden, speise ich 100 MW jetzt ins Netz ein, ziehe ich 200 MW raus. Und das ist etwas, was wir erstmal irgendwie managen und verdauen müssen. Denn wir Übertragungsnetzbetreiber machen ja unsere Prognosen für die Netzsicherheit. Und wenn eine Riesenmenge, wir haben jetzt 40 GW zugesagt, wenn jetzt 40 GW an potenzieller Erzeugung oder Last erst kurz vor Echtzeit sich entscheidet, was sie machen, dann ist das wirklich ein ernstes Problem. Aber das ist eine Sache, die wir am Lösen sind. Die Batteriespeicherbetreiber sind sich dieser Herausforderung auch bewusst. Sie wollen netzdienlich auch sein. Das haben wir zum Beispiel auch gestern oder vorgestern beim Strommarktforum mal besprochen und thematisiert. Und wir reden da gemeinsam gerade über Lösungen, dass man gerade nicht in solche Situationen reinbekommt. Also es ist eine Sache, wo wir einfach miteinander reden wollen. Wir haben keine Lust, die Batteriespeicher, sage ich mal, mit dem Hammer zu zwingen. Rein rechtlich dürfen wir es, aber wir arbeiten da gemeinsam dran, Lösungen zu finden, dass es nicht so geht. Weil je besser wir das hinkriegen, desto mehr Batteriespeicher können wir auch systemsicher integrieren.
Ein großes Thema ist natürlich auch die Digitalisierung der Stromnetze. Da sprechen wir in diesem Podcast meistens, ehrlich gesagt, über Smart Meter. Das heißt, das ist, glaube ich, so der Inbegriff für Digitalisierung. Aber ihr sitzt ja natürlich an der komplett anderen Seite. Das heißt, könnt ihr vielleicht mal irgendwie beschreiben, was heißt Digitalisierung für euch als Übertragungsnetzbetreiber? Also was heißt das für Transformatoren, Umspannwerke und so weiter? Was muss da alles digitalisiert werden und was sind das überhaupt für Werkzeuge, die dann da irgendwie zum Einsatz kommen? Jochen, nimm es da mal mit. Wie sieht's da aus und wie schnell geht das jetzt auch voran?
Grundsätzlich würde ich mal sagen, Transnet BW ist beim Thema Digitalisierung des eigenen Netzes schon fit und wir werden noch fitter. Unsere Datenwege sind so ausgebaut, dass wir alle 4 Sekunden zigtausende Messwerte aus unserem Stromnetz bekommen, das in ein digitales Abbild, ein Netzmodell umrechnen und somit alle 4 Sekunden ein Update kriegen, wie uns dieses System, wie der Zustand unseres Stromsystems gerade ist. Wir tauschen sehr viele Kupferkabel durch Glasfaser aus, damit wir mehr Daten hinkriegen. So ein Umspannwerk ist mehrere Fußballfelder groß, da sind sehr viele einzelne Anlagen drin und da geht keiner natürlich mit irgendeinem Stück Papier rum und sagt, ja, dieser Leistungsschalt ist da, dieser Trenner ist da und da haben wir auch keine Excel-Tabelle, sondern da sind wir eher unterwegs, dass eine Drohne über das Umspannwerk fliegt, ein digitales Abbild des Umspannwerks macht und diese Ergebnisse automatisch in eine Datenbank übertragen werden. Also an der Stelle macht das bei uns richtig viel Spaß, da ist auch noch was zu tun, besser geht immer, aber wir stehen echt gut da.
Was würdet ihr euch denn als Übertragungsnetzbetreiber so ganz grundlegend mal wünschen, was die Politik sozusagen jetzt mal auf die Agenda bringen könnte?
Dass eben die Energiewende weiter im Fokus bleibt und da vielleicht auch, dass es keinen Neustart bedarf, sondern nur nachjustieren. Und nachjustieren, da gibt es dann doch einige Punkte, wo wir Wünsche hätten. Also zum einen eben, dass wir jetzt nicht mehr länger über die Kraftwerksstrategie reden, sondern dass da jetzt eine Einigung zwischen EU-Kommission und der Bundesregierung auf den Tisch kommt und dass wir da endlich ins Umsetzen kommen. Und da möchten wir als Übertragungsnetzbetreiber auch gerne einen Beitrag leisten. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass das Thema Flexibilität und auch dezentrale Flexibilität eben noch zu wenig auf der politischen Agenda ist. Wir hatten ja vorher kurz über das Pilotprojekt Octoflex BW gesprochen und Octoflex BW ist kein Forschungsprojekt in traditioneller Hinsicht, sondern eigentlich erproben wir da einen Marktdesign-Vorschlag. Und dieser Marktdesign-Vorschlag ist sehr stark, weil er eben das klassische Engpassmanagement ergänzt. Also wir wollen weg vom reinen Engpassmanagement mit Kraftwerken. Warum? Wir haben immer weniger Kraftwerke, tatsächlich auch in unserer Regelzone. Also da brennt es für uns. Und auf der anderen Seite ist natürlich sowohl von den Kosten, aber auch vom CO2-Ausstoß, vielleicht auch gar nicht so wünschenswert, alles auf Kraftwerke zu setzen. Das heißt also, Engpassmanagement könnte eben um Nachfrageflexibilität ergänzt werden und dann könnten Aggregatoren sogenannte virtuelle Kraftwerke bilden und wir als Übertragungsnetzbetreiber entscheiden dann über eine gemeinsame Merit-Order-Liste, ist es günstiger, ein Kraftwerk zu ziehen, um entsprechend den Engpass zu lösen, oder schafft das auch die Nachfrageflexibilität? Und ich glaube, das führt dann zum dritten Punkt, der mir wichtig ist. Also es gibt wahnsinnig viele Lösungen, eben um die Energiewende stärker, besser, schneller und sicherer aufzustellen. Und ich glaube, da brauchen wir einfach die Unterstützung und auch den Mut der Politik, weil es sind auch sehr viele dezentrale Lösungen, sehr vieles, wo wir Neuland dann auch begehen. Und da ist es wichtig, einfach auch den Rückenwind zu haben und gestärkt zu sein.
Liebe Netzbetreiber, lieber Jochen, lieber Marina, versucht doch in der Kommunikation ein bisschen mehr Verständnis für Laien zu haben und auch ganz klar mal zu signalisieren, ihr seid im Gewinnerteam. Manchmal nimmt man das so ein bisschen wahr, dass ihr euch ja so ein bisschen als Spielball zwischen Politik und den Energiewendebefürwortern befindet. Das finde ich immer super schade und wir haben heute sehr, sehr viel neue Infos gehört darüber, was da bei euch vorangeht. Ich finde es ganz, ganz toll und spannend. Liebes Publikum, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr in den Kommentaren mal schreibt, wie ihr das seht, was sagt ihr zu ja, diesen neuen Errungenschaften, den neuen Innovationen der Übertragungsnetzbetreiber. Wie seht ihr das? Da würden wir uns drüber freuen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.